Helmut, wir sind alle gespannt. Herzlich willkommen. Hallo. Das wird noch sehr warm und das hat nichts mit meiner Predigt zu tun. Ja. Schön, euch alle wiederzusehen. Ihr seid ja in den Ferien gleich viel geblieben, glaube ich. Hallo, Armando. Ich weiß nicht, wie ich den Anfang mache. Ich werde diese Predigt wahrscheinlich heute nochmal halten. Deswegen, ihr habt jetzt die Premiere. Ja, ich habe mit ein paar anderen Ältesten bei uns in der Gemeinde gesprochen und sie haben gesagt, du musst unbedingt heute schnell nach Hause kommen, bei uns fängt es ja um 15 Uhr an und die nochmal halten. Ja, also, bei mir ist immer das Problem, wie weit kann ich ausholen? Ich hole manchmal zu weit aus und gehe zu sehr ins Detail. Als ich habe es schon mal erzählt, als ich Christ wurde, habe ich eine Sache entdeckt durch Watchmen Nee, durch Arthur Katz und andere. Ich habe entdeckt, es gibt ja das Werk am Kreuz, was Jesus getan hat. Und dann gibt es den Weg des Kreuzes. Das Werk am Kreuz, Jesus ist für uns gestorben und hat eine Menge Sachen für uns erwirkt dadurch. Zu den Versen kommen wir später noch. Dann gibt es aber auch etwas anderes, was schon ein bisschen weniger populär ist. Das kennt jeder, was ein bisschen weniger populär ist in der Christenheit. Das ist der Weg des Kreuzes. Und irgendwann merkt man, das Kreuz ist nicht dieses Sterben, dieses Aufgeben Jesu, er kommt als Gott auf die Erde und wird Mensch, lässt all seine Allmacht, all seine Herrlichkeit da oben, wird so ein ganz normaler Mensch wie wir und demütigt sich und wird von seinen eigenen Geschöpfen misshandelt. Dieses Aufgeben, sich demütigen, dieses Loslassen, diese Opferhaltung oder ja, dieses sich hingeben, sich ausliefern, aus Liebe, das ist mehr als nur ein einmaliges Ereignis, was in der Geschichte der Menschheit passiert ist, sondern es gibt etwas, was man den Weg des Kreuzes nennt. Oder man merkt irgendwann, da ist ja ein Prinzip dahinter. Und da finden wir auch sehr viele Bibelverse. Jesus sagt, nehmt das Kreuz auf euch täglich. Paulus sagt, wir sterben täglich. Wir sterben täglich. Und es ist klar, dass das nicht wortwörtlich gemeint ist. Wir sind ja immer noch lebendig. Dann kann man nämlich nur einmal sterben. Nein, wir sterben täglich, indem wir uns selbst verleugnen, indem wir auf unser Recht verzichten und indem wir nicht für uns aufhören, für uns selber zu leben. So wie Jesus hat auch nicht für sich gelebt. Er hat für uns gelebt. Er ist nicht für sich gestorben, er ist für uns gestorben. Und das habe ich entdeckt damals. Also vor allem, ich glaube als allererstes durch die Bücher von Watchmen Nee. Kann ich auch immer noch empfehlen. Und man kann das entdecken und das kann trotzdem Theologie oder Theorie bleiben. Das kann sich nicht im Alltag, man kann all die richtigen Begriffe im Kopf haben und doch passiert nicht viel im Alltag und verändert einen das nicht viel. Und dann fing Gott an, uns etwas zu zeigen, was bis heute eigentlich für mich eine der wichtigsten Offenbarungen oder wichtigsten Lektionen ist, die ich bei Gott gelernt habe. Nämlich, wenn ich mich demütige, gibt er mir Gnade. So. Und das ist ziemlich cool. Vorher dachte ich so, okay, Gnade, das ist Gottes Willkür, wem ich gnädig, steht ja geschrieben, wem ich gnädig sein will, dem bin ich gnädig. So, dann denkt man so, Gott, okay, hoffentlich bist du mir auch gnädig. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt oder so, oder was. Aber ist ja nicht der, Bibel hört da ja nicht auf. Da steht ja auch ganz, Gott sagt ja sehr, 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 sehr oft, wem er gnädig ist. Und zwar denen, die sich demütigen. Und wer sich selbst für den allertollsten Hecht hält, der kriegt halt nicht so viel Gnade. Sagt Gott, dem widerstehe ich. Den Stolzen widerstehe ich und dem Demütigen gebe ich Gnade. Okay. Allein diese Wahrheit hat, glaube ich, in den letzten fünf, sechs Jahren am meisten Segen in mein Leben reingebracht. Wo ich anfing, das wirklich durchzuziehen. Ich habe dann für mich gesagt, okay, ich werde total ehrlich sein, ich werde offen zu meinen Schwachheiten stehen. Das hat mir im Beruf so einen Segen gebracht. Ich bin ja Lehrer und ich habe mich entschieden, so Ist mir egal. Wenn ich einen Fehler mache, ich werde vor der ganzen Klasse, ich werde dazu stehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich werde das nicht vertuschen. Oder ist mir egal. Ich habe mich dafür entschieden. Und das hat als Resultat gehabt, dass die Schüler mich total mögen. Weil die wissen einfach, Herr Richard ist super ehrlich zu uns. Ne? Und der gibt seine Fehler zu. Und das hat so einen Segen gebracht in mein Leben, in allen möglichen Bereichen. Ne? Gleichzeitig merke ich so, seit 2 Jahren merke ich so, irgendwas ist aber in meiner Beziehung zu Jesus, irgendwas ist komisch. So, ich höre mir dann Heidi Baker an, ne, die verrückte Tante, die ganze komische Sachen auf der Bühne macht. Aber da ist so eine Liebe und so eine Gegenwart Jesu und so eine Annahme, die hätte ich gerne, aber ich habe sie nicht. Ne? Und bei mir in der Gemeinde auch nicht. So, dann denke ich so, so Gott, was ist los hier? Ne? So, einerseits weiß ich, hey, ne, das Herz des Menschen ist überaus bösartig und hinterlistig. Wer kann es ergründen? Ich weiß, das Herz ist, und Paulus sagt in mir, ich weiß, dass in mir gar nichts Gutes ist. Ne? Das ist die eine Seite. So, wir sind durch Adam sind wir total gefallen und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott uns eigentlich zugedacht hat. Ja, unsere Natur ist total verdorben, sagt Jesus, sagt Paulus, sagt Johannes. Andererseits gibt es halt auch Verse, wo Gott sagt, wir sind total angenommen. Ne? Zum Beispiel, wo Jesus diese Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt, der nur Blödsinn macht, der nur wegläuft. Und dann kommt er wieder und der Vater macht ihm keine Vorwürfe. Der Vater läuft ihm entgegen und umarmt ihn. So, das habe ich zum Beispiel bei Heidi Baker gesehen. Viel mehr als, ne? Das habe ich richtig gesehen bei ihr. Bei ihr ist das wirklich eine Realität im Leben. So, da läuft ein Kind rum, das ist voller Dämonen. Was macht Tante Heidi? Sie umarmt das Kind einfach und liebt es einfach. Während sie es um, sie macht da nicht eine Show so, in Jesu Namen, Geist, bla bla bla, fährst jetzt aus und so, ne? So würde ich das vielleicht machen oder so. Wenn ich sowas sehe, oder ich würde vielleicht so, oh Gott, ich merke das so, das und das Problem, was machen wir jetzt? So, und ich sehe Heidi, umarmt das Kind einfach, das Kind fängt an zu schreien und zu manifestieren. Und sie umarmt es einfach und danach ist es frei. So, ne? Und das ist, das ist so ein bisschen so, wie der Vater den verlorenen Sohn umarmt und wiederherstellt. So, das finde ich cool. Ich habe gemerkt, das ist nicht bei mir so. Ne? Aber ich wusste auch nicht so ganz, ey, was mache ich? So, Gott, ich kenne die eine Seite. Ich weiß, mein Herz ist total böse. So, ne? Das wusste ich. Das habe ich gemerkt. Und ich habe gemerkt, das ist voll der Segen, wenn ich zu dieser Wahrheit Gottes Amen sage. Hey, deswegen ist Jesus gekommen und gestorben für uns, weil wir nicht mehr zu retten sind. So, Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verbessern, um uns so ein bisschen zu tunen, dass wir ein bisschen besser funktionieren. Jesus ist gekommen, um uns ein komplett neues Leben zu geben. Paulus sagt das in Galater 2,20, und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern was ich jetzt noch lebe, lebt Christus in mir. Lebe ich im Glauben. Christus lebt in mir. Ich bin gestorben mit Christus. Christus lebt in mir. Das ist diese Wahrheit. Und das war nötig, weil wir einfach nicht mehr funktionieren. Der Mensch funktioniert so lange noch gut, solange die Umstände um uns herum alle okay sind, ne? Solange alle Arbeitskollegen zu uns nett sind und das machen, was wir wollen, sind wir alle brave Christen, so. Aber, sobald Gott das dann zulässt, dass der Chef doof ist oder dass meine Kollegen mich nerven oder so, dann kommen auf einmal Dinge raus und wenn wir dann ehrlich sind, merken wir, naja, die waren die ganze Zeit in unserem Herzen. Bevor aus der Fülle des Herzens redet der Mund, sagt der Bibel. Ne? Alles, was ich tue, kommt aus meinem Herzen. Und dann entdecken wir auf einmal, wow, wir sind gar nicht so geistlich und so fromm und so heilig, wie wir uns eigentlich gehalten haben. So, und das habe ich bei mir sehr oft gemerkt. So, ne? Vor 4 Jahren, als ich mein Kind gekriegt habe, ne? Und der Kleine wollte einfach nicht schlafen, da war ich richtig erstaunt, wie viel Ungeduld in mir ist, wie viel Wut und wie viel Ärger und was alles aus mir rauskam. Ich war richtig erstaunt. Und ich wusste, das ist jetzt nicht ein einmaliger Ausrutscher oder so. Ich wusste, das ist wirklich in mir drinne. Wenn ich eine Orange drücke und presse, kommt Orangensaft raus. Da kommt nicht Apfelsaft raus. Ich kann vielleicht mit einer Spritze Apfelsaft reinspritzen, dann kann ich ein bisschen drücken, dann kommt ein bisschen Apfelsaft, aber das ist... So, genauso ist es so, wenn die Umstände des Lebens uns pressen, kommt das immer das raus, was wirklich in uns ist. So, wenn meine Umstände Helmut in die Presse nehmen, dann kommt Helmut raus. So, Jesus wurde ziemlich doll in die Presse genommen. Ja, er wurde umgebracht und gefoltert und alles, was aus ihm rauskam, war: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das war nur Liebe und Vergebung. Und das ist heftig. So, und ja, und wir sehen das bei Jesus. Und ich kannte die eine Seite, in meinem Kopf, von der Theologie her kenne ich beide Seiten, klar. So, aber die eine Seite, die kannte ich wirklich. Ich meine, ich wusste so, hey, in mir ist nichts Gutes, okay. Und je länger man mit Jesus lebt, umso mehr geistliche Unterscheidung kriegt man. Und man merkt so, auf einmal, hey, da kommt ein Typ und da ist irgendwas faul in dem. So, ne? Man weiß das einfach so. Man merkt, oder Gott zeigt einem, hey, das ist der und der Geist ist da am Wirken. So, ne? Und dann, ja, was macht man jetzt? So, ne? Und das ist immer so die Sache. Ne? Worauf guckt man? Man kann immer auf das Negative gucken. Das ist in jedem Menschen vorhanden. In jedem. Ne? Oder ich kann darauf gucken, ich kann mit Gottes Augen drauf gucken. Ne? Ich meine, da kommt ein Typ, dieser besessene Gadarener, das war in der ganzen Bibel wahrscheinlich so der Typ, der am schlimmsten befallen war, am schlimmsten besessen war von allen. Der kommt zu Jesus, fällt vor Jesus nieder. Ja, und was macht Jesus? Hey, du hast ein Problem, Alter, du brauchst Befreiung. Nein, Jesus sagt ihm auch nicht, zieh dir erstmal, der war ja nackt, der lief ja nackt rum, der war völlig psycho. Jesus sagt auch nicht, zieh dir erstmal Kleider an, Junge. Nein, er kommt zu Jesus und Jesus nimmt den komplett an und er wird frei. Und Jesus muss nicht lange beten und fasten. Und ne? Diese Liebe Jesu und Annahme, die verändert den total. So, ne? Und ich habe gemerkt, hey Gott, was ist hier los? So, und ich habe gemerkt, irgendwas war bei mir selber schief. Ich habe nur noch gesehen, was ich machen muss. Ne? Ich hab diesen Segen gesehen, der daraus kam, Buße zu tun, sich zu demütigen. Ne? Und natürlich habe ich allen Leuten gesagt, du musst Buße tun. So, ne? Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, da sind in meinem Leben auch, aber auch bei uns in der Gemeinde, so, da sind total viele Leute, die leiden unter anklagenden Geistern. Die wollen Gott wirklich, sobald wir Gott gefallen wollen, sobald sich unsere Herzenshaltung ändert und wir wollen Gott wirklich gefallen, uns ist Gott nicht mehr egal, ja, wir wollen wirklich für ihn leben und wir wollen Gott gefallen, ändert ja der Teufel seine Strategie bezüglich uns. Und sobald er sieht, da ist so eine Haltung, er möchte Gott gefallen, ändert er seine Taktik und er nutzt diese Haltung aus, gnadenlos aus und schickt uns die ganze Zeit anklagende Gedanken, hey, jetzt hast du einen Fehler gemacht, Gott ist nicht mehr, du hast Gott verpasst, du hast hier gesündigt, vielleicht bist du hier verführt und sofort kommt, so jeder, der Gott gefallen will, der weiß, wovon ich rede. Ne? Sofort kommt das. So, und dann, meine natürliche Haltung ist, okay, Gott, es kann ja sein, dass ich verführt bin, weil ich weiß, mein eigenes Herz ist zu allem Möglichen fähig. Ne? Ohne Jesus bin ich zu allem fähig, wirklich. Ja? Deswegen ist Jesus mein Leben, damit nicht mehr. So, ne? Und so, da war so eine Unsicherheit. So, ja, Gott, hast du mich wirklich lieb? Bin ich wirklich angenommen? Bin ich wirklich, kann ich wirklich zu dir kommen? Ist wirklich alles in Ordnung zwischen mir und dir? Ich will dir ja gefallen. So, ja. Und ich merke, viele Leute, die unter uns waren oder die mit uns waren und auch unsere Predigten so gern gehört haben, die haben dasselbe. Die haben, das ist einfach, ne, im Geist haben wir das weitergegeben oder da fehlt was. Und ich merke, viele leiden unter dieser Anklage. Ja, und vor ein paar Wochen hat der Paul, ich weiß nicht, wer den kennt, bei uns in der Gemeinde, eine Predigt gehalten. Die ist auch im Internet irgendwo zum Vater kommen oder so, heißt irgendwas mit Vater. Und da hat Gott das auf einmal mir so klar gezeigt. So, ne? Wo mein Problem war oder was ich einfach übersehen habe. Ja. Es gibt diesen Vers, den habe ich schon mal, darüber habe ich schon mal gepredigt. Römer 2, Vers 4. der wird mir immer wichtiger. Ich habe da mal im Zusammenhang von Sündenerlassen drüber gepredigt. Und ich habe das erlebt, diesen Vers erlebt, wo ich auf einer Klassenfahrt war, mit einem ganzen Haufen Nichtchristen, die alle schlimme Sünder waren. So. Und abends haben wir so eine Andacht gemacht und auf einmal kommt Gott, die Gegenwart Gottes kommt und macht. Und das Ende war, die haben auf einmal alle voll Bock auf Gott. Und Gott macht ihre Herzen weich. Und die Sünder, die ganzen harten Jungs, hatten auf einmal alle Tränen in den Augen. So. Und ich war so völlig überrascht von Gott, weil ich dachte so, Gott, die müssen alle Buße tun. Die müssen doch alle Buße tun, Gott. So, ne? Bevor du sie belohnst mit deiner Gegenwart. Bevor du sie, ne, veränderst. Das wissen wir doch alle. So. Und Gott sagte zu mir nur diesen, und mir fiel nur dieser Vers ein, ich bin mir sicher, dass Gott das war. Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Freundlichkeit, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass die Freundlichkeit Gottes oder die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Gott sagt so, hey, nicht, dass du ihnen sagst, du musst Buße tun, du bist so schrecklich, du bist so ein schlimmer Mensch. Das führt kein Menschen zur Buße. Sondern was führt zu Buße? Die Freundlichkeit Gottes leitet mich zur Buße, zur Umkehr. Die Freundlichkeit Gottes, die bringt mich dazu, dass ich meinen Lebensstil überdenke. Ja? Die Freundlichkeit Gottes kommt zuerst. Nicht der Zeigefinger. So. Weil wir Christen seit tausenden von Jahren laufen so durch die Gegend. So, du musst, ey, so wie du lebst, das geht gar nicht, du musst Buße tun. So. Ja, und dann, wenn die Leute so einen, ne, wenn die, wir Christen repräsentieren Gott und wenn die Gott so kennenlernen, ist komisch. Ja, es ist viel besser, wenn wir Gott die Überzeugungsarbeit machen lassen. Ja, und dann hat Gott mir gezeigt, hey, Helmut, du hast die Reihenfolge durcheinander gebracht. Ja, erst kommt meine Liebe, erst kommt meine Freundlichkeit, meine Geduld. Und dann willst du Buße tun. Dann musst du nicht mehr. Dann willst du. Ja. Dann willst du das tun. Weil ohne, dass ich das gemerkt habe, war das so, boah, ich muss. Ich habe ja auch gesehen, was für ein großer Segen daraus kommt, ne, dass ich das gemacht habe. So. Ich habe aber nicht gesehen, weil ich die Reihenfolge falsch hatte, war die Tür offen für alle möglichen anklagenden Geister und für alle möglichen Zweifel. Gott, liebst du mich? Nimmst du mich an? Vater, bin ich überhaupt würdig, zu dir zu kommen? All diese Dinge waren da, die werden wir heute alle fällen. Die werden wir heute alle kurz und klein schlagen. Diese Gedanken werden wir heute alle killen. Verspreche ich euch. Wirklich. Ich hoffe, Gott macht mit. Ich werde es versuchen. Ja. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, den Reichtum seiner Freundlichkeit, Geduld und Langmut? So, wenn ich zu den Leuten gehe und sage, Daniel, ey, du musst jetzt, aber es geht nicht so. Wenn ich anfange, Forderungen zu stellen an die Menschen, ja, bevor ich Gottes Freundlichkeit vorausgeht und sie berührt, dann verachte ich all das, was Jesus am Kreuz für uns bewirkt hat. Ich verachte den Reichtum seiner Freundlichkeit, den Reichtum seiner Geduld, den Reichtum von seinem Langmut. Ja. Gott ist ein bisschen größer als unsere Sünde, ganz ehrlich. Deswegen ist er auch für uns gestorben. Ja. Ein Prediger habe ich gehört, dachte, ich weiß, bei einem Prediger, Todd White, der war totaler Junkie. Ne? Der war ein totaler Junkie, total drogensüchtig, hat alle Leute, einschließlich seine eigene Familie, seine Kinder, belogen und betrogen, einfach nur um Geld für den nächsten Schuss zu kriegen. Und er wollte sich umbringen und wie Gott das dann so manchmal macht, landet er bei einem anderen Pastor, bevor er sich umbringen wollte. Danach wollte er sich umbringen. So, und der Pastor erzählt ihm, Jesus, Junge, egal wie schlecht du bist, Jesus ist für dich gestorben und du kannst gar nicht schlecht genug sein. Und der Pastor, du verstehst das nicht. Ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Du hast keine Ahnung, wie schlecht ich bin. Ist egal, wie schlecht du bist. Jesus ist für dich gestorben, damit du gerecht vor Gott stehen kannst. Und er sagt, das ging so eine ganze Zeit lang. Er hat versucht, den Pastor davon zu überzeugen, wie schlecht er ist. Und der Pastor war völlig unbeeindruckt. Er sagt, Gott ist größer, als du schlecht sein kannst. Gott ist wirklich größer, als du schlecht sein kannst. Ja, Jesus ist das Lamm Gottes, das für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Vergiss es, du bist nicht größer als... Ne, du, Nein, Gott, naja, das hat damit geendet, dass er sich bekehrt hat und wiedergeboren wurde. Na? So, und er sagt bis heute, sagt er, das ist meine Grundlage. Und ich merke, hey, ich habe diese Grundlage nicht. Oder ich habe die verloren. Oder ich habe vergessen, wie wichtig das ist. Oder die Reihenfolge. Ich merke bei mir, irgendwas ist da schief gekommen. Mir geht's immer noch super, der Segen ist da. Ja? Aber das innere Zeugnis mahnt mich seit anderthalb, zwei Jahren. Hallo Helmut, Achtung, Achtung. Pass auf, wie du rennst. Und ich merke jetzt, hey, zuerst kommt die Liebe, dann kommt die Buße. Ja? Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Erkennst du nicht, dass dich Gottes Güte, Gottes Freundlichkeit zur Buße leitet? Ja, und das ist die beste Evangelisationsmethode. Wenn wir zu einem Gefäß für die Freundlichkeit Gottes werden. In einem Film, da geht Heidi Baker durch so einen Slum und sie hat einen Übersetzer da. Und der Plan war, dass sie einfach von Tür zu Tür gehen und den Leuten anbieten, für sie zu beten. Heidi Baker macht das total oft. Gott, ganz oft sagt Gott, gibt Gott denen dann Erkenntnis, ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis. Ganz oft werden dann Leute geheilt. Gott sagt ihnen oft, die hat die Krankheit, die beten, die werden geheilt. Ne? Und das ist eine ziemlich coole Evangelisationsmethode. So, wenn Gott kommt und er heilt dich einfach so. Und du glaubst noch nicht mal an ihn. Ne? Dieser Todd White, von dem ich erzählt habe, der macht sich immer einen Spaß daraus. Der geht zu Satanisten, zu Hexen, zu solchen Leuten, wenn er die auf der Straße sieht, geht ganz oft zu ihnen und fragt, darf ich für euch beten? So. Und die, wir glauben nicht an Gott. Es spielt überhaupt keine Rolle. Nein, wir glauben nicht an Gott. Und dann ganz oft gibt Gott ihm ein Wort, erkennt, du hast da, dein Knie ist kaputt, du hast einen Unfall gehabt vor der Zeit, du kannst nicht richtig so, Gott möchte dich jetzt heilen. Ich glaube nicht an ihn, ist völlig egal. So, und dann lässt er nicht locker, er betet, Gott heilt die und die Leute kommen überhaupt nicht klar, so wie Gott, ich hasse Gott. Ich bin ein Atheist. Wieso heilt er mich? So. Ja, Gott ist ein bisschen größer als du. Das ist die Freundlichkeit Gottes. Das ist die Güte Gottes. Ja. Und dann ist der Schritt zur Buße gar nicht mehr weit. Ja. Weil das ist wirklich bedingungslose Liebe. Ja? So, Heidi Baker, die macht das ganz oft und die haben das in einem Film, haben die das dokumentiert. Und die gehen durch so einen Slum und dann bieten, und sie hat einen Übersetzer, sie verstand die Sprache nicht, das war in einem anderen Land, ich glaube, es war in der Türkei, das war so ein Slum, aber das waren keine Türken, das waren irgendeine unterdrückte Volksgruppe, die da, ich glaube, es sind Sinti und Roma oder irgendwie sowas. Ja, und dann sagt sie dem Übersetzer, der soll ihr halt sagen, hey, möchtest du Gebet? Und die Frau sagt, nein, auf keinen Fall, die ist total anti. Nein, ich will kein Gebet. Und Heidi ist so komisch, merkt, irgendwas passt nicht. Und sagt dem Übersetzer nochmal, hey, es ist so, ne? Und es bleibt dabei, übersetzt. So, und die lässt nicht für sich beten. In den anderen Ländern oder in den anderen Gegenden hat das wohl geklappt. Ne? Und die Frau, die Leute weigern sich. Und nachher kommt raus, der Übersetzer hat nicht übersetzt, was Heidi ihm gesagt hat, dass er sagen soll. Sondern der Übersetzer hat gesagt, wenn du an Jesus glaubst, dann werden wir für dich beten. Er hat immer eine Forderung gestellt. Wenn du das tust, dann werden wir so. Ne? Das ist nicht Jesus. So, und das haben die erst später gemerkt, weil die Sprache nicht kannten. Ne? Dieser Übersetzer war voller Religion oder war voller so, Herr, das war nicht die Güte Gottes, das war nicht die Freundlichkeit Gottes. Ja? Die Freundlichkeit Gottes ist, Gott schickt seinen Sohn auf diese Erde, der stirbt und wird gefoltert für uns. Und Gott wusste, dass viele Millionen Menschen sich einen Dreck darum scheren und das überhaupt nicht annehmen werden. Gott wusste, dass Gott ist nicht blöd, der wusste das schon vorher. Ja? Gott hat nicht gesagt, okay, ich schicke Jesus, aber nur für die Leute, die ihm auch später nachfolgen werden. Nur für die Leute wird Jesus sterben, für die anderen wird Jesus nicht sterben. In Johannes 1, Vers 9, da sagt Johannes der Täufer, Jesus kommt vorbei. Und Johannes der Täufer und der Job von Johannes des Täufers war es ja, die Leute auf Jesus hinzuweisen und allen Leuten zu sagen, das ist der Typ. Und dann kommt Jesus und er sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt hinwegnimmt. Der ganzen Welt. Die Sünden der ganzen Welt. Auch von all den Leuten, die nicht an ihn glauben. So, Jesus ist auch für die gestorben. Ja, das ist Gottes Freundlichkeit. Ey. Ja, das ist, man könnte sagen, Verschwendung. So, ne? Gott, du bist doch allmächtig. Du weißt doch genau, wer wird und wer nicht wird und so. Das hättest du doch Hättest du Jesus ein bisschen Leid, ein paar Sünden ersparen können, dann hätte er nicht alle tragen müssen. Nein, so ist Gott nicht. Wir haben alle deswegen sagt Paulus, wir haben alle keine Ausrede vor Gott. Wir haben alle keine Ausrede. Kein Mensch wird irgendwann eine Ausrede haben. Irgendwann werden das alle sehen. Einige sehen es jetzt schon, einige werden es später sehen. Oh, Jesus, du bist deine Freundlichkeit, deine Güte, deine Geduld, dein Langmut. Oh. So, ne? Ganz schön peinlich für einige. So. Ja. Und wir sind Gottes Repräsentantin hier. Wir sind so, ne? Bevor die Leute Gott annehmen, müssen sie erstmal uns annehmen. Weil wir das Gefäß sind. Ja? Wenn wir aber mit Forderungen kommen, dann geben wir ein falsches Gottesbild ab. Ne? Und ganz oft kommen wir auch zu uns selber zuerst mit der Forderung. Ne? Ganz oft kommen wir verachten den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut in Bezug auf uns selber. Ne? Okay, vielleicht hat Gott mit dem schlimmen Sünder da Geduld und Freundlichkeit und Güte und Langmut. Aber bei mir, ich bin ja jetzt schon so lange Christ, ich sollte es jetzt eigentlich besser wissen. Bei mir ist das was anderes. Kennt ihr sowas? Blödsinn. Leute, Gott ist größer als ihr. Gott ist ein bisschen größer als das. Ja. Und Jesus ist auch für euch gestorben. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 18. Und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und es geht weiter, 7 Vers 1, nächste Vers. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Veränderung der Heiligen in Gottesfurcht. Weil wir welche Verheißung haben? Wir sind Söhne und Töchter. Gott nimmt uns an. Wir haben diese Verheißung. Weil wir das haben, wollen wir uns reinigen. Wir wollen das. Und weil wir das haben, wollen wir reinigen, heißt, ich tue Buße, ich stehe zu meiner Schwachheit, ich bekenne meine Sünden, ich bin ehrlich. Weil ich das habe, weil ich ein Kind bin, reinige ich mich, tue ich Buße. Nicht um ein Kind oder um Annahme zu kriegen. Ja? Buße tun ist super und bringt immer Segen. Ja. Aber ich kann es aus dem falschen Motiv tun. Wenn ich Buße tue, um Annahme zu kriegen bei Gott, oder ich tue Buße, damit zwischen mir und Gott wieder alles okay ist. Wenn ich das mache, dann verachte ich den Reichtum seiner Güte. Dann, ganz ehrlich, ich verachte dann das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Weil es steht geschrieben, durch seinen Tod, Römer 5, lesen wir später noch, durch seinen Tod sind wir versöhnt mit Gott. Und da ist jetzt Frieden zwischen uns. Durch den Gehorsam des einen, Römer 5, Vers 19, hat er viele gerecht gemacht. Durch den Gehorsam von Jesus kann ich gerecht vor Gott kommen. Gerecht vor Gott heißt, ich komme zu Gott und kann mich gut fühlen. Und zwischen mir und Gott ist alles okay. Und von wem hängt das ab? Von Jesus. Als im Alten Testament, da hat Gott ja dieses Opfersystem eingeführt. Und wenn jemand eine Sünde hatte, oder was gemacht hat, was nicht in Ordnung war, musste er mit dem entsprechenden Tier zum Priester gehen. So, ich bringe mein Lamm. Das Lamm oder das Tier, da gab es ganz konkrete Vorschriften, das Lamm musste ohne Makel sein. Durfte nicht hinken, durfte nicht irgendwie behindert sein. So, ich habe das etwas, was zwischen mir und Gott steht, eine Sünde. Ich komme mit meinem Lamm, bringe das zum Priester. Das war übrigens so witzig, die Leute, die da zugeguckt haben oder die Priester, die wussten meistens schon von der Art des Opfers, welche Sünde und wie schlimm die Sünde war. So, ne, das war auch klar. So, und ich bringe das Lamm. So, was macht der Priester? Worauf guckt der Priester jetzt? Was war seine Aufgabe? Er musste das Lamm untersuchen. Entspricht das Gottes Anforderungen? Entspricht das dem Gesetz? Guckt er, alles heile, kein behindertes, verkrüppeltes Lamm? Ja, okay. Wenn das Lamm okay war, wurde das geopfert und die Sünde war zugedeckt. So, worauf kam es an bei der Vergebung der Sünde, bei der Bedeckung der Sünde? Auf die Person, die gesündigt hat, oder auf das Lamm? Wen hat der Priester untersucht? Die Person, die kam, oder das Lamm, was die Person gebracht hat? Ja, der Priester hat das Lamm untersucht. Völlig egal, wer das Lamm gebracht hat. Aber wenn ich mit dem Lamm komme, Priester guckt auf das Lamm. Johannes sagt, Jesus ist dieses Lamm. So, Jesus wurde geopfert für uns. So, wo, auf wen guckt Gott, wenn ich zu ihm komme? Auf mich? Ob ich tadellos perfekt? Nein, er guckt auf das Lamm. Reicht das, entspricht das Lamm meinen Anforderungen? Jesus ist dieses Lamm. Jesus entspricht voll den Anforderungen Gottes. Ist der Einzige, der jemals Gottes Antworten entsprochen hat und wird. Ist das Lamm makellos? Es ist. Alles klar, Sünde vergeben. So, zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung. Ja? Und ich tue Buße, ich reinige mich, ich verleugne mich selbst, weil ich angenommen bin. Und weil ich gerecht bin. Und weil ich ein Kind Gottes bin, weil ich diese Verheißung habe. Nicht damit ich das kriege. Ja? Ich versuche nicht, das Kreuz oder das nochmal selber irgendwie nachzumachen. Sobald ich das mache, komme ich auf ein sehr wackeliges Fundament. Weil dann ist nicht mehr sicher, oh, habe ich auch wirklich Buße getan? Habe ich es auch wirklich ernst gemeint? War das auch wirklich von Herzen? Oh, und dann fangen wir an zu schwimmen. Dann fangen wir an zu schwimmen und unsere Gedanken gehen immer, oh, war das so? Gott, habe ich auch wirklich ernst gebetet? Und ja, und dann kommen die anklagenden Geister, die Tür ist auf und das Fundament, weil wir verlassen das Fundament, was Jesus gelegt hat, dass sein Tod am Kreuz ist das einzige Fundament. Niemand, auf kein anderes Fundament können wir bauen. Ja? Römer 5. Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So. Ja? Durch Jesus habe ich Frieden mit Gott. Es ist okay. Jesus hat das erwirkt. Es spielt keine Rolle, wie du dich dabei fühlst, ob du Frieden fühlst oder nicht. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, war das Lamm okay? Ja? Jesus. Es hängt nicht von mir ab, ob ich Frieden mit Gott habe. Es hängt von Jesus ab. Okay. Durch Glauben bin ich gerechtfertigt. Ja? Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist die Freundlichkeit Gottes. Ja? Gott, Paulus sagt, ey, Gott hat euch geliebt, als ihr Sünder wart. Hallo? Ja? Und er hat das bewiesen, indem Jesus für uns gestorben ist. Wie kommt es, dass wir dann denken, so, jetzt wo ich ein Christ bin, liebt Gott mich nicht mehr so sehr? Oder ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass ich ihm gefalle? Sonst erliebt er mich nicht mehr ganz so sehr. Das ist doch bekloppt, oder? Hier steht nämlich in Vers 9, wie viel mehr nun? Wie viel mehr nun? Ey, Gott hat euch geliebt, als ihr Sünder wart, aber jetzt, wo ihr keine Sünder mehr seid, wo ihr Gott gefallen wollt, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Hey, Gott, Paulus sagt, Gott liebt uns jetzt noch viel mehr als vorher. Und jetzt, wir können das alles haben. Wir sind durch sein Blut gerecht. Fertigt. Und Gott hat keinen Zorn mehr gegen uns. Gott ist dieser Vater vom verlorenen Sohn, der uns umarmt. Ja. Und natürlich verleugne ich mich selbst, natürlich tue ich Buße. Aber jetzt, weil ich will und nicht, weil ich muss. Das ist ein Riesenunterschied. Weil ich Gottes Kind bin und so sein will wie er. 1. Johannes Kapitel 3, kommen wir später vielleicht noch zu. Ja. Wir wollen uns reinigen, wie er rein ist. Ja, ich will das jetzt. Wenn ich Jesus wirklich sehe, dann will ich das, weil er ist echt cool und schön. Und dann will ich so sein wie er. Ja. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, Römer 5, Vers 10, durch den Tod seines Sohnes, das hat nichts mit uns zu tun, okay? Das ist vielleicht das Wichtigste, was wir verstehen müssen. Das Lamm ist entscheidend, nicht wir. Gott guckt auf das Lamm. Ja, weil, hey, für uns gibt es keine Hoffnung, Mann, außer ohne Jesus. So, und dieses Fundament war bei mir wackelig. Oder das habe ich verlassen. Und da war sehr viel Segen, ist sehr viel Segen in meinem Leben. Und deswegen habe ich das nicht gemerkt. Aber zum Glück gibt es den Heiligen Geist. Und der lässt nicht locker. Und der mag uns so sehr, dass er nicht locker lässt. Und ich merke, er führt mich wieder auf dieses Fundament, dass ich wirklich feststehen kann. Ja? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir jetzt als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? So, ey Leute, wenn wir Christen geworden sind, dann müssen wir erwarten, dass Gott uns jetzt noch mehr mag. Dann können wir nicht denken, oh, jetzt bin ich aber ein Christ, jetzt ist Gott strenger mit mir oder so. Nein. Das ist Blödsinn. Ja? Das Problem ist, wenn ich dieses Fundament verlasse oder wenn ich es vergesse oder ja, wenn ich nicht mehr wirklich hundertprozentig weiß, ich bin mit Gott versöhnt. Ne? Da ist nichts mehr zwischen, Gott hat überhaupt kein Problem, ich kann zu ihm kommen, ich kann mich sogar auskotzen bei ihm und ihm sagen, was mir alles nicht passt. Im Reich Gottes ist es okay, wenn man verschiedener Meinung ist, Gott kann das ab, Gott ist ein bisschen größer als das. Ja? Der Vater wartet dann und sagt, ja, ist okay, Kleiner, so, lass mal alles raus. Ne? So, und dann kommt ein bisschen mehr Freundlichkeit und dann merken wir, wie doof das alles war. Entschuldigung, Vater. Ist okay. Hey, du darfst so, sei ehrlich, du darfst so sein, wie du bist. Wenn uns das nicht klar ist, wisst ihr, was dann passiert? Dann werden wir immer wieder das machen, was Adam gemacht hat. Wo ist der nächste Busch? Wenn Gott zu uns kommen will, wenn Gott uns begegnen möchte, wo ist der nächste Busch, wo wir uns verstecken können? So. Gott möchte, ja, zum Beispiel, ganz praktisch, das, was ich jetzt sage, das hat eine Auswirkung auf unsere stille Zeit mit Gott, auf die Zeit, die wir persönlich mit dem Gott verbringen. Jesus ist gekommen mit der Hauptoffenbarung, dass der Weg zum Vater frei ist. Wir haben alle Angst vor dem Vater, weil wir nicht sicher sind, sind wir wirklich versöhnt, ist wirklich alles okay, kann ich zum Vater kommen? Okay, zu Jesus können wir. Jesus, okay, Heiliger Geist, Jesus, ja, okay, das wissen wir noch, aber kann ich wirklich zum Vater kommen? In den Thronsaal? So, ja? In den Thronsaal. So, ja, darfst du, weil du sein Kind bist. Ja, du bist sein Kind und du bist versöhnt und da ist nichts mehr. So, aber wenn das nicht klar ist, dann wird sich das darin zeigen, dass wir nicht mehr so viel Zeit mit Gott verbringen, nicht mehr so viel Bibel lesen und all diese Dinge. Warum? Weil tief in uns ist so eine unbewusste Furcht. Oh, was ist, wenn Gott mich rausfindet? Was ist, wenn er sieht, wie ich wirklich bin? Oder was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Was ist, wenn Gott mich untersucht? Nein, Gott untersucht das Lamm. Ich meine, dich kennt er auch und ich hatte auch untersucht. Ja, aber deswegen ist das Lamm gekommen. Weil er dich schon untersucht hat. Du wurdest schon untersucht. Ja? Und das, der Tod Jesu am Kreuz ist die Diagnose für die ganze Menschheit. So. Muss sterben. Kann man nicht erretten. So. Alle brauchen ein neues Leben. Alle brauchen den Heiligen Geist. Ja? Müsst Kinder alle so, müssen. Ja, das ist, kann man nicht retten. Sorry. Ne? Das, was Adam, was du angerichtet hast, nee. Ich gebe euch was Besseres. Ich gebe euch meinen Sohn. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, ja. Denn alle haben die Herrlichkeit verloren, sagt Paulus, die Gott ihnen zugedacht hat, mit der diese Herrlichkeit, mit der der Mensch leben sollte. Okay, alle haben das verloren, aber jetzt gibt es Christus. Das ist Hoffnung auf eine ganz neue Herrlichkeit. So, und die haben wir, ja. Aber uns muss so klar sein. So, warum bin ich mit Gott versöhnt? Weil ich Buße tue, weil ich mich selbst verleugne? Nein, weil Jesus für mich gestorben ist. Weil das Lamm genügt, das Opferlamm genügt. Warum liebt Gott mich? Weil ich predige, weil ich fleißig in der Bibel lese, bete, weil ich Buße tue, weil ich ein aufopferndes Leben führe? Oder weil ich jeden Sonntag in der Kirche sitze? Nein, weil das Jesus für mich gestorben ist und weil das Lamm ausreicht. Ja. Warum habe ich Frieden mit Gott? Weil das Lamm ausreicht, weil Jesus für mich gestorben ist. Warum bin ich Gottes Kind? Warum habe ich Zugang zu ihm? Weil Jesus für mich gestorben ist. Das Lamm reicht aus. Ja. In Vers 11 steht, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt Versöhnung empfangen haben. Wenn ich Versöhnung mit Gott habe, dann ist absolut nichts, gar nichts zwischen mir und ihm. Gar nichts. So, durch wen habe ich die Versöhnung? Durch Jesus. 5 Vers 19, so werden auch durch den Gehorsam des einen, oder gleich wie durch den Ungehorsam eines Menschen, Adam, viele zu Sündern gemacht worden sind, durch das, was wir alle haben das geerntet, was durch Adam in die Menschheit reingekommen ist, so werden durch den Gehorsam des einen viele zu Gerechten gemacht. Warum bin ich ein Gerechter? Wegen mir selbst? Nein, sondern weil das Lamm für mich gestorben ist, weil Jesus gestorben ist für mich, weil Jesus gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Deswegen bin ich vor Gott gerecht. Ja. Und ich habe mir das auf meine stille Zeitkarte geschrieben. So, wenn ich jetzt zu Gott gehe, das nächste Jahr oder nächste halbe Jahr, keine Ahnung, wie lange nötig ist, werde ich mit diesen Versen anfangen. Okay, Gott, Vater, ich glaube, dass ich gerecht bin und zu dir direkt zum Vater kommen kann durch Jesus. Ich glaube, das muss wieder mein Fundament werden. Das war früher mal mein Fundament, so, aber ich habe gar nicht gemerkt, wie entscheidend das ist. So, das wird mein Fundament, so. Und ich, ja. Okay. Hebräer 4, Vers 16. Eine Tour de force durchs Neue Testament. Ja. So, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. So, da ist mit Freimütigkeit oder mit Kühnheit, wir können richtig zum Vater kommen und sagen, ne? So, wir alle kennen diesen Vers und wir alle wissen auch, darf ich wirklich so? Ne? So, wenn wir dieses haben, dann ist da unser Fundament, da passt was nicht. Ja, dann haben wir das vergessen, dass es von Jesus abhängt und nicht von uns. So. Dadurch schmeißen wir die Heiligung nicht raus. Ganz wichtig. Ja, das ist ja, was viele denken. Und so. Dadurch schmeiße ich den Weg des Kreuzes, Selbstverleugnung, täglich sterben, mich aufgeben, nicht für mich selbst leben, mich demütigen. Das schmeiße ich dadurch nicht raus. Es ist nur eine andere Reihenfolge. Ja, eine andere Motivation, eine andere Herzenshaltung. So, weil ich alles habe. Epheser 1, Vers 3 sagt, in Christus sind wir gesegnet mit allem geistlichen Segen. Und Römer 8, Vers 32 sagt, wenn er uns Christus geschenkt hat, wieso sollte er uns nicht auch alles andere mit ihm schenken? So, der eine Vers sagt, in Christus habe ich alles. So, das muss mein Fundament sein. Alles hängt von Christus ab. Und der andere Vers sagt, du wirst alles kriegen. Warum? Ey, wenn Gott uns Christus war das Beste, was er uns geben konnte. Und alles andere ist ein Abfallprodukt. Von dem Kreuz, vom Werk des Kreuzes und von der Auferstehung. Ja. Das muss unser Fundament sein. So. Klar bringt es mir nichts, wenn ich sage, ich habe alles und habe nichts und mein Leben ist total Unordnung. So. Klar ist irgendwas falsch. Ne? Passt was nicht. Es gibt viele Leute, viele Christen, die laufen rum, ich habe alles in Christus und die haben noch nicht mal einen geregelten Alltag oder einen Job oder irgendwie sowas. Ne? Oder Frieden im Kopf oder so. Aber das ist der Anfang. Das schreibt Paulus ja auch am Anfang. Ja? In Christus haben wir alles. Und ich kann zum Gott kommen. Ich muss die Annahme, die Sohnschaft, den Frieden, die Versöhnung, das kann ich und muss ich, kann ich mir nicht verdienen und muss ich mir auch nicht verdienen. Das hat Jesus für mich erwirkt. Und das muss mein Fundament sein. Ja? Und niemals darf da irgendwas dazwischen kommen. Weil dann verlassen wir das allerwichtigste Fundament und wir verachten die Güte, den Langmut Gottes oder Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. So, ja. Was ist da vollbracht worden? Dass ich ein Kind sein kann, dass ich versöhnt bin, dass ich Frieden habe, dass ich Annahme habe, dass Gott mich liebt, das ist vollbracht. Sobald ich diesen Grund verlasse, ist es nicht mehr so ganz vollbracht. Ja, ich fange an daran zu rütteln. Das geht nicht. Das kann ich von mir sagen, das ist mir definitiv passiert. Und das wird mit Gottes Gnade nicht nochmal passieren. 1. Johannes. Vers 2 und 3. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. So, wir sind es jetzt. So, wir sind jetzt Kinder Gottes. Ja? Punkt. Nein, Komma, aber daran ist erstmal nicht, das ist das Fundament, okay? Da ist nichts dran zu rütteln. Ja? Johannes ist einer, der am meisten über Reinigung, über Buße, über Sündenbekennen schreibt. Aber auch bei ihm ist das Fundament klar gelegt. Wir sind Kinder Gottes. Und noch ist nicht sichtbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleich sein werden. Wenn er offenbar werden wird, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, so zu sein wie er, reinigt sich, wie auch er rein ist. Ja, ich tue Buße, ich reinige mich, ja, aber nicht, um ein Kind zu werden oder um Annahmen zu geben. Nein, das ist ein für alle Mal. Dieses Fundament ist gelegt. Wir sind Kinder Gottes. Ja, und ich sehe Jesus, wie schön er ist und wie cool er ist. boah, so will ich auch sein. So, oh Gott, all diese anderen Dinge, die, mit denen du mich eigentlich nie geschaffen hast, oder ne, die eigentlich nicht zu mir gehören, weil die habe ich von Adam alle mitgekriegt. Ne? Gott hatte nie vorgehabt, dass die Menschheit voll Bitterkeit, voll Kritik, voll Richten, voller Härte und Unbarmherzigkeit und Unvergebenheit ist. Gab es nie bei Gott. Ja? All diese Dinge, Neid, Streit, Eifersucht, all diese Dinge sind in den Menschen durch den Ungehorsam des einen von Adam in den Menschen reingekommen. Ne? Und deswegen sagt Gott, wir sollen uns selbst verleugnen. Wir sollen dieses Selbst, was wir da gekriegt haben, was nie Gottes Plan war, wir sollen nur das ablegen, was nie in erster Linie für uns gedacht war. Gott sagt uns im Grunde so, hey, diese ganzen kranken Sachen, die du da hast, und diese ganzen kranken Denkweisen, ne, wo du dich immer mit anderen vergleichst und wo du immer der Beste sein willst oder wo du dem anderen nicht vergibst, verleugne das, gib das auf, weil das ist nicht, es macht dich sowieso kaputt, es schadet dir nur, es macht dich unglücklich und ich hätte nie gefordert, dass du das, ja, deswegen ist Selbstverleugnung klingt immer so schrecklich negativ, aber wenn man das logisch betrachtet, ist es nichts Negatives, ja, Gott bewahrt uns nur, wir geben nur die Sachen auf, die sowieso nicht zu uns gehören, ne, die sowieso nicht für die Menschheit da waren. So, und wenn ich Gott sehe, wie er ist, ohne all dieses Zeug, seine Freundlichkeit, seine Gnade, seine Annahme, und ich sehe dann, bei mir ist das nicht so, dann fange ich an, oh Gott, ich will auch so sein wie du. Ich will auch das Beste in den Leuten sehen können. Dem Reinen ist alles rein. Ich will nicht nur sehen, was alles schief läuft und wo alles, ja. Wir haben immer die Chance zu sehen, Gott hat mir das auch durch meine Schüler gezeigt. Ich habe eine Schülerin letztes Jahr in der 13. Klasse im Abitur in Mathe, im Mathekurs. Mein Mathekurs war ziemlich gut. Und irgendwann sagte ich schon, Herr Richard, Sie loben uns nie. Sie müssen es auch mal loben, weil wir sind echt gut. Und die waren auch besser als der andere Kurs und so. Ne? Und ich überlege so und ich merke, die hat recht. Die hat recht. Ja. Und dann, ich dachte, du bist so blöd, ne? Ich habe dann angefangen, also loben macht nur einen Sinn, wenn es auch einen Grund zu loben gibt. Sonst ist das natürlich nicht echt. Sonst ist das so Gelaber. Ne? Aber es gab Grund zu loben. Ne? Aber ich habe die immer noch ein bisschen mehr die getreten, damit sie noch mehr machen und so. Oh, ne? Und den so und ich habe gemerkt, nee, und ich habe angefangen, die zu loben und die sind so aufgeblüht. Ne? Ich habe dann gemerkt, boah, wenn Schüler merken, hey, der Lehrer glaubt an mich. Da ist jemand, der glaubt an mich, das hat die so aufgebaut und gepusht. Ne? Das habe ich dann angefangen in der Schule zu machen, bei Schülern. Ne? Wenn es einen Grund gibt oder wenn sich jemand verbessert, ich habe ihm wirklich gesagt und ihn gelobt. Und jetzt, halbes Jahr, Jahr später, merke ich, in der Gemeinde mache ich das nicht. Obwohl ich einer der Leiter bin. Ich lobe die Leute nicht. Ich sehe immer nur, oh, der hat da falsch, der ist da falsch, der ist da falsch. Wie doof. Ja. Ich sehe nur die Probleme die ganze Zeit. Das ist nicht, ne? Das ist, Gott sagt, ehrt alle Menschen. So, wenn ich sehe, wo irgendjemand was gut macht, dann, und ich habe einen Grund, ihn zu loben, dann, das ehrt ihn voll. Und das wird ihn voll aufbauen, weil das ist, kommt die Freundlichkeit, bin ich ein Gefäß für die Freundlichkeit Gottes, die ihn dann erreicht, ne? So, naja, das habe ich halt, ja. Und warum habe ich das nicht gemacht? Keine Ahnung, weil ich, bei mir selber dieses Fundament nicht wirklich sicher war. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, habe ich Frieden mit Gott, bin ich angenommen, Jesus, wirst du an mir vorbeigehen oder nicht oder so, ne? Wenn Erweckung kommt oder all sowas, habe ich mich gefragt. Blödsinn. Ja. Wenn wir mit uns selber nicht ganz zufrieden sind, dann werden wir, wenn wir unseren eigenen Wert auch nicht sehen, dann werden wir auch den Wert der anderen nicht wirklich sehen. Ja. Wenn wir uns selbst nicht loben können, werden wir die anderen auch nicht loben können. So. Wenn wir mit uns selber hart sind, werden wir auch mit allen anderen hart sein. So, wenn wir uns selbst nicht mögen, ja, das ist so, das spiegelt sich immer wieder. So, was in unserem Herzen ist, das kommt auch immer raus. Also wir reinigen uns, weil er rein ist. Aber nicht, weil wir Kinder werden wollen. Wir reinigen uns, weil wir so sein wollen wie er. Aber nicht, weil wir uns irgendwas Gottes Gunst erwerben wollen. Nein. Epheser 2, 2. Korinther 1, Vers 20, da steht, denn alle Verheißungen Gottes finden ihr Ja in ihm. So, von wem hängen die ab? Von Jesus. Von dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat. So, darauf muss ich mich verlassen. Das ist das Fundament. Ja, alles, was Jesus, weil Jesus alles vollbracht hat, habe ich auf alle Verheißungen Anspruch und kann das alles für mich nehmen. Ja, das ist eine Einladung für mich, jede Erfahrung, jede Gnadengabe, alles zu bekommen. Aber ich muss wirklich davon ausgehen, dass es alles von Jesus abhängt und nicht von mir. Nicht wie stark, oh, habe ich stark genug geglaubt, war mein Glaube groß genug, Gott. So. Nein, nicht weil, wegen meines Glaubens, weil Jesus gestorben ist. Das muss so sein. Epheser 2, Vers 18. Denn durch ihn, nicht durch meine Selbstverleugnung, meine Buße oder was auch immer, durch ihn haben wir beide, Juden und Heiden, den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Da ist der Zutritt zum Vater ist frei. Das war Jesus, eine der Hauptaufgaben für Jesus, dass wir zum, direkt zum Vater gehen können. Und nicht mehr irgendein Umweg über den Priester oder, ne? Und wir sind es, ganz ehrlich, wir Christen sind es gewohnt, zu Jesus zu gehen. Aber wir gehen nicht so oft zum Vater, wie wir zu Jesus gehen. Da ist irgendwas, was uns abhält vom Vater. Und wenn das so ist, dann liegt das daran, weil wir nicht wirklich auf diesem Fundament stehen. Epheser 3, Vers 12. Indem wir Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Ja? Das, wo ich all meinen Glauben reinlegen muss, ist, Jesus ist das Lamm, Jesus hat ausgereicht durch Jesus. Jesus hat das alles für mich erwirkt. Das, da muss ich all meinen Glauben reinlegen. Und wenn ich das tue, dann ist der Weg offen. Kolosser 1, Vers 20. Und durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt, indem er den Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Ja, da steht es immer wieder, durch Jesus. Abhängig von dem, was Jesus getan hat. Nicht von dem, was ich tue. So. Und da müssen wir keine Angst haben. Manchmal haben wir die Angst, ja, aber verleitet mich das denn nicht, ja, so zu leben und auf Gott zu pfeifen? Nein, tut es nicht. Wenn deine Herzenshaltung so ist, dass du Gott gefallen willst, ja, dann musst du dir keine Sorgen machen. Dann ist der Heilige Geist da und der wird dir das schon sagen. Erst Johannes 1, Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, wer im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Im Licht wandeln heißt, ich werde ehrlich, ich bekenne meine Sünden voneinander. Ja, da habe ich hier auch mal drüber gepredigt, auch gerade über diesen Vers. Ich spiele meinen Mitmenschen nichts vor. Ich sage denen, wie unheilig ich bin, wirklich bin oder so. Ich spiele nichts vor. So, aber hier steht nicht, dann habe ich Gemeinschaft mit Gott. Dann habe ich Gemeinschaft miteinander. So, ich tue Buße oder ich bin ehrlich und offen, um Gemeinschaft auf dieser Ebene zu haben. Meine Gemeinschaft zu Gott, die hängt nur von dem ab, was Jesus getan hat. Ja. Wir reinigen uns, weil er rein ist. Nicht, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben, sondern damit wir Gemeinschaft miteinander haben. Und Gemeinschaft mit Gott habe ich nur durch Jesus. Ja. Durch nichts anderes. Hebräer 10, Vers 14. Durch ein Opfer hat er die für... Warte mal, ich kenne nicht auswendig. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. So, ja. Wir werden geheiligt, aber die Grundlage ist dieses eine Opfer. Und dadurch ist der Weg frei zum Vater. Durch ein Opfer, durch Jesu Opfer, bin ich für immer vollendet. So, ja. Und nur wenn ich das wirklich glaube, wenn das wirklich zu meinem Fundament wird, dann wird sich das auch mehr und mehr in meinem Leben spiegeln. So, ne? Denn ihr seid, Galater 3, 24, denn ihr seid durch den Glauben Söhne Gottes. Durch den Glauben an das, was Jesus getan hat. Ja? Nicht dadurch, dass ich irgendwie glaube, dass Gott Wunder tut oder so, oder dass ich irgendwie, ja, oder dass ich besonders viel Buße tue oder so. Der einzige Weg zum Vater ist Jesus. Jesus ist das Lamm, was untersucht wird. Und er guckt nicht, warst du schlecht genug oder warst du zu schlecht oder so. Nein, Gott untersucht Jesus. Ja. Ja, das ist mir so klar geworden. So. Ich habe gemerkt, hey, ich lese immer weniger in der Bibel, ich gehe gar nicht zum Vater, wenn, dann habe ich mit Jesus Gemeinschaft. Warum ist das eigentlich so? Ja. Und bei mir war das so dieses Fundament, Versöhnung zwischen mir und Gott, Friede zwischen mir und Gott, die Gewissheit, dass ich sein Kind bin, dass ich angenommen bin, dass ich freien Zugang habe. Dieses Fundament war nicht wirklich, war wackelig. Und ich war dabei, dieses Fundament zu verlassen. Und deswegen habe ich den nächsten Busch aufgesucht. Ne? Und hatte nicht so wirklich Lust. Vielleicht ist das sogar das Haupthindernis, warum wir die Beziehung zum Vater nicht pflegen. Wir müssen es lernen, direkt zum Vater zu gehen. Ja? Wir müssen direkt zum Vater gehen. So. Ich demütige, ich reinige mich nicht, damit ich zum Vater kommen kann, sondern weil ich Zugang zum Vater habe durch Jesus, reinige ich mich und will ich mich demütigen. Ich will das tun. Ja? Das ist vielleicht die wichtigste Aussage von dieser Predigt. Ja. Ja. Und ihr müsst selber sehen, ich weiß ja nicht, wie ihr steht. Ja. Ich bin mir sicher, dass es viele Christen gibt, wo dieses Fundament sicher gelegt ist, wo das nicht so wie bei mir ist, die das längst wissen, wo das Problem vielleicht anderswo liegt. So, ja. Aber mir ist jetzt aufgefallen, dass bei den Leuten, die mit mir und so sind, dass viele das gleiche Problem haben wie ich. Und das liegt, ne, wie der Priester so das Volk, heißt es im Alten Testament. Ne, bei uns in der Gemeinde ist das sicherlich so. Ja, ja, wisst ihr, wenn einer ein Problem hat, okay, das heißt nichts. Wahrscheinlich ist es seine eigene Schuld. Aber wenn ein ganzer Haufen Leute alle das gleiche Problem haben, dann sind wahrscheinlich die Leiter schuld oder die Priester. So, ne? Das ist meine Logik dahinter. Ne? Weil die Leiter, die Ältesten, so, die geben den Weg vor und die, ja, die geben diese geistliche DNA weiter. So. Und das ist so, ne? Ich kann nicht sagen, hey, du bist verführt, wenn alle das Problem haben. So, dann ist die ganze Welt verführt, nur ich bin der einzig Richtige. Das ist ein bisschen komisch, ne? So, nee. Ja. So, bei uns in der Gemeinde habe ich gemerkt, dass viele tun Buße, weil wir haben ja so eine Kultur des Sündenbekennens und so bei uns in der Gemeinde. Aber ganz oft wird das dann komisch. Viele tun so Buße wegen, ne, das bringt nicht wirklich, so, wenn man richtig Buße tut, das bringt total die Gegenwart Gottes. Das haben wir alle schon erlebt, so, ne. Okay, aber dann kommen manchmal Leute, die tun Buße und das ist so, das war jetzt nicht wirklich nötig, dass du das jetzt so sagst hier, ne. Man merkt, das war nicht wirklich Gott. Und ganz viele Leute tun Buße einfach, weil sie so unter Anklage sind. Oh, dass wieder endlich alles okay ist zwischen mir und Gott. Okay, ich bezahle jetzt einen Preis. Ne? Ich versuche jetzt mich selber zu kreuzigen, so. Ne? Weil, hey, es ist okay zwischen dir und Gott. Aber wegen Jesus. Nicht, weil du jetzt dich quälst oder folterst oder Buße tust oder sonst was machst. Nein, Mann. Du hast kein Recht, dich schlecht zu fühlen. Wenn Jesus wirklich für dich gestorben ist. Okay, wenn Jesus nicht für dich gestorben ist, okay, dann ja. So, also das musst du mir erstmal beweisen, dass du der einzige Person auf diesem Planeten bist, für die Jesus nicht gestorben ist. Und von der Bibel wird das nicht gehen. So, du wirst mich auch nicht überzeugen können. Ja? Zeig mir eine Person, für die Jesus nicht gestorben ist. Und für die brauchst du nicht beten, für die brauchst du nicht lieben und alles. Aber das gibt's nicht. Ja? So, und mich hat das so, oh Gott, was ist hier eigentlich los? Irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Dieses, ich tue Buße, damit wir zwischen mir und Gott alles okay, damit ich mich wieder gut fühle. Das ist total selbst egoistisch, selbstbezogen. So. Ne? Nein. Du hast kein Recht, dich schlecht zu fühlen, wenn du gesündigt hast. Gut, wenn du ganz am Anfang deines Glaubens bist, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass nachdem du gesündigt hast, du dich 3 Tage schlecht fühlst, bevor du wieder zum Vater kommen kannst. So, ne? Aber das ist auch eine Form von Stolz, ne? Wir wollen uns ja schlecht fühlen, weil wir wollen ja die Strafe tragen. So, ne? Und wir wollen ja büßen. Ey, Leute, Jesus hat für euch gebüßt. Und das ist eine Form von geistlichem Stolz, ja? Wir uns selbst, von Werkgerechtigkeit, wenn wir uns selbst kasteien und schlecht fühlen wollen und so. Nein, hast gesündigt? So, dann sammelst du alle deine Gedanken, die du klar denken kannst und machst dir klar, so, Jesus ist auch für diese Sünde gestorben. Und ich bin ein Kind Gottes und ich will Gott gefallen und Gott liebt mich. Jetzt noch viel mehr. Er hat mich schon geliebt, als ich ein Sünder war. So, und ich habe Zugang. Und Vater, ich tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Ich komme zu dir. Ich glaube, dass ich dein Kind bin. So, wenn ihr, ich bin mir sicher, wenn ihr diese Dinge, wenn ihr es schafft, diese Dinge laut zu sagen, ja, und halbwegs ernst zu meinen, wird sich die Atmosphäre zwischen und das hier zwischen euren Ohren wird sich das ganz schnell ändern, eure Denkweise. Ja? Und dann macht ihr die Tür zu für diese ganzen anklagenden Geister, die euch von diesem Fundament wegziehen wollen, dass ihr nicht Gottes Kinder seid, dass da nicht Frieden ist und dass wir nicht versöhnt sind und dass vielleicht Gott doch noch ein Problem mit uns haben könnte. So, nee. So. Vater im Himmel, ich werde keine Angst mehr vor dir haben. Wir werden all unseren Glauben da reinsetzen, dass Jesus wirklich Zugang bewirkt hat. Der Vorhang ist zerrissen und wir können in das Allerheiligste gehen. Und nicht, weil wir so toll sind oder weil wir so nicht so toll sind, sondern weil Jesus, wegen Jesu Tod. Vater im Himmel, wir glauben, dass du Frieden geschaffen hast, dass du uns versöhnt hast. Ich glaube das, Vater. Sprech das mal. Wer will, kann mir das einfach mit mir ganz bewusst aussprechen. Auch so, ne? Dass die ganze eure Nachbarn euch hören und die unsere unsichtbare Welt, alle Engel, alle Dämonen, dass sie alle das hören, dass wir das als Bekenntnis machen. Ich glaube, dass ich durch den Tod Jesu versöhnt bin. Ich glaube, dass ich durch den Gehorsam Jesu gerecht vor Gott stehe. Ich glaube, dass ich Gottes Kind bin. Und von heute an glaube ich, dass der Weg zum Vater für mich frei ist. Ja. Ich danke dir, Vater, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Ich danke dir, dass du mich umarmst. Und ich danke dir, dass du das Lamm untersuchst und nicht mich. Und Vater, von heute an will ich von diesem Fundament nicht mehr runtergehen. Und ich sperre alle anklagenden Geister aus meinem Kopf aus, aus meinem Leben aus, in Jesu Namen. Ja. Amen. Amen. Vater, danke dir. Danke dir, Vater. Danke, Vater, dass du dich wirklich sehnst, dass du wirklich Bock auf uns hast, dass du wirklich mit uns zusammen sein willst. Vergib uns all die Furcht, die wir vor dir hatten. Wollen wir nicht mehr. Alle Furcht geht vor dir. Ja. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das jedem hier mit deinem Finger aufs Herz schreibst. Lass uns nie wieder an diesem Werk Jesu rütteln. Es ist vollbracht. Es ist definitiv vollbracht. Es ist definitiv vollbracht. Ja. Danke für dein Blut, Jesus. Danke für dein Blut. Amen. Danke für deine Freundlichkeit und deine Güte. Vater, ich bitte dich, dass du jeden hier in der kommenden Woche mit deiner Freundlichkeit begegnest. Dass sie es wirklich erleben. Dass deine Freundlichkeit über sie kommt. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du für unsere Sünden gestorben bist. Und wir wollen nie wieder die Freundlichkeit und die Güte und die Geduld und Langmut Gottes verachten. Nie wieder. Danke, Jesus. Amen.